Wir wissen ja, dass Gläubigerschutz unterschiedlich ausgelegt werden kann. In Deutschland wird der Gläubiger geschützt. In Amerika werden die Unternehmen vor den Gläubigern geschützt. Jetzt gibt's in Deutschland was ganz Neues, und zwar Eigentümerschutz, Staruk in Anführungszeichen. Und dazu möchte ich jetzt mich mal mit Christian Röhl unterhalten. Ich glaube, das ist eine eindeutige Meinung, in welche Richtung das eigentlich nicht gehen sollte. Erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Hi.
Richie, hi. Und so neu ist das Thema Staruk übrigens nicht, denn das entsprechende Gesetz, ausgesprochen, Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, das wurde am 17. Dezember 2020 schon beschlossen und ist dann auch für 2021 in Kraft getreten. Also nichts ganz Neues, aber es hat halt jetzt Aktualität durch den Fall Warta bekommen. Tja, und ist es ein Gläubigerschutz, ist es ein Eigentümerschutz, ein Schutz vor den Eigentümern? Na, es soll zunächst mal, das ist ja durchaus gut gedacht, Unternehmen schützen, die eigentlich grundsätzlich sanierungsfähig sind, dass sie nicht in Insolvenz rutschen, dass sie nicht zum Spielball von Gläubigern und Eigenkapitalgebern werden, sondern dass es da eine weitere Möglichkeit gibt, nämlich mit einem solchen gerichtlichen Sanierungskonzept, dass man auch Arbeitsplätze auf diese Art und Weise erhält. Das ist alles richtig gut gedacht. Dummerweise bietet das Gesetz dann aber doch einige Einfallstore dafür, dass man sich lästiger Streubesitzaktionäre einfach mal zum Nulltarif erledigt. Und das ist genau das, was wir bei Warta und vorher auch schon bei Leoni gesehen hatten und was jetzt eigentlich wie so ein Damoklesschwert über deutschen Börsenfirmen hängt, die so ein bisschen in Schieflage geraten sind.
Also ich habe jetzt gelesen, bei der letzten Aktionärsversammlung waren 300 Aktionäre vor Ort. Das heißt dann für Warta, dass ich denke, die interessieren sich nicht für mich. Im Endeffekt nachher wird ja wahrscheinlich Porsche dazu kommen und Michael Teuner.
Doppeldoktor Teuner.
Also zwei Hauptaktionäre. Und du sagst es, der lästige Streubesitz, den lässt man irgendwie außen vor. Also ist ja doch nicht so, dass man alle gleich behandelt, sondern je größer, je ungleicher. Oder was ist da der Hintergrund dafür?
Naja, also man muss vielleicht auch den Fall Warta insgesamt nochmal sehen. Das Unternehmen war ja lange Zeit ein Börsenstar mit diesem Batteriefeld, ja auch in durchaus attraktiven Anwendungsgebieten tätig. Einerseits diese Mikrobatterien, beispielsweise hier in diesen Dingern, in den AirPods von Apple, andererseits aber auch das gesamte Thema Speichertechnologien, was man abdecken will, wo man viel Geld investiert hat. Allerdings entwickeln sich ja Märkte, die grundsätzlich aussichtsreich sind, nicht immer so schnell, wie man das gerne hätte und wie man das auch braucht, wenn man nämlich Schulden aufgenommen hat und darauf entsprechend Zinsen zahlen muss und irgendwann auch Tilgungen leisten muss. Sprich, Warta hat sich schlichtweg übernommen und von den Schulden, die sie inzwischen haben, kommen sie alleine so nicht mehr runter. Und wenn alles so weiterläuft, ja, dann würde das Unternehmen in Insolvenz gehen. Daran kann man kein Interesse dran haben. A, mit Blick auf die Arbeitsplätze. B, auch mit Blick auf die Anwendung. Insbesondere für Porsche ist die Warta-Technologie kritisch. Die haben nämlich kein Backup und haben großes Interesse daran, dass Warta überlebt. Insofern sind die gerne bereit, neues Geld einzuzahlen, weil sie als Unternehmen glauben, auch der Großaktionär und Aufsichtsrat, Doppeldoktor Teuner aus Österreich, glaubt ans Unternehmen. Naja, und dann sind halt die Streubesitzaktionäre da. Und normalerweise wäre es ja so, dass sich Gläubiger und Aktionäre gemeinsam zusammensetzen. Auf jeden Fall klar ist, dass die Aktionäre, die ja ganz zum Schluss erst in der Kette kommen als Eigenkapitalgeber, ihren Einsatz mehr oder weniger verloren haben, dass man dann einen Kapitalschnitt macht und dass dann alle die Chance haben, Geld einzuzahlen und entsprechend an einer Wertaufholung des Unternehmens zu partizipieren. In der Vergangenheit war das dann häufig so, dass zum Beispiel die Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen verzichtet haben, dass die umgewandelt wurden in Aktien, der sogenannte Debt-to-Equity-Swap, also Schulden in Eigenkapital umwandeln und dass dann die Aktionäre ein Bezugsrecht erhalten nach einem entsprechenden Kapitalschnitt und dann neues Geld reinschießen, wenn man es denn will. Bei Warta ist es nun eben so, die kleinen Aktionäre haben nichts zu sagen. Es gibt ein Sanierungskonzept, das sieht vor, dass die Gläubigerbanken auf Forderungen verzichten. Das sieht vor, dass Porsche und Herr Theuner neues Kapital zur Verfügung stellen. Der Kapitalschnitt geht auf Null. Das heißt, alle Aktionäre verlieren ihr Geld. Das ist auch logisch. Es ist auch absolut zu rechtfertigen, denn dem Unternehmen geht es entsprechend schlecht. Aber es haben eben nur die Aktionärsgruppe Theuner und virtuell die Gläubigerbanken die Chance auf Wertaufholung. Porsche kann verdienen, sind ja bisher nicht dabei. Aber die Streubesitzaktionäre, die kommen gar nicht in die Situation, selbst wenn sie wollen, dass sie Geld nachschießen müssen. Nee, ist nicht, sondern die sind von vornherein von der Wertaufholung ausgeschlossen.
Also die klassische Kapitalerhöhung, das hast du gerade schon angesprochen, lässt mich ja außen vor, man lässt es erstmal quasi gegen die Wand fahren und die Trümmerstückchen, dann kann wieder Porsche einsteigen und kann da ein neues Kapital reinbringen und natürlich dann auch die Aktie vom Kurszettel nehmen. Das heißt also das klassische, ja, wir brauchen mehr Kapital, Kredite kriegen wir keine, also nehmen wir neues Eigenkapital auf, suchen uns. Und vielleicht gibt es ja im Streubesitz durchaus die ein oder andere Interesse, noch weiter aktiv dabei zu sein. Allein schon, wenn man natürlich hört, dass Porsche als Großaktionär einsteigt, weil Warta die Schlüsseltechnologie für ihre Batterieautos sein wird und auch weiterhin bleiben wird, wäre es ja durchaus interessant, aber die Chance besteht einfach gar nicht. Jetzt so als Vertreter der kleinen Aktionäre, da muss man sagen, ja, warum wäre sie denn nicht aktiv? Oder ist da schon im Hintergrund was? Oder muss man sagen, ja, Gesetz ist Gesetz und da kann man halt nicht aktiv werden. So steht es seit 2020, 2021 im Gesetz. Dieses Gesetz findet jetzt Anwendung. So ist es.
Naja, also es gibt natürlich findige Juristen, die jetzt über Wege suchen, wie man hier doch noch aktiv werden kann, wie man das an der einen oder anderen Stelle vielleicht aushebeln kann, was hier auf Basis dieses Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetzes, kurz Staruk, durchgezogen wird. Das ist ja auch ein längerer Prozess, der jetzt halt mal mit diesem einen geschilderten Angebot vor Gericht gehen wird. Das wird vor Gericht entsprechend geprüft und erst wenn dann das Gericht den Haken dran macht, dann ist es auch wirklich soweit. Aber also ich mag jetzt nicht einschätzen, inwieweit man das wirklich noch stoppen kann oder inwieweit das am Ende vergeben ist. Aber die Chancen sind nicht gut, dass man da noch irgendetwas rausbekommt. Natürlich auch Anlegerschützer wie die DSW, für die ich ja bei anderen Unternehmen auch als HV-Sprecher und Stimmrechtsvertreter aktiv bin, werden da bis zum Schluss für die Rechte der Anleger kämpfen. Aber Fakt ist, im Wesentlichen besteht der Kampf mal aus zwei Themen. Ja, nämlich zum ersten, dass man ganz klar sagt, Warta ist aus Sicht der Kleinaktionäre ein Dead Man Walking. Es mag ja sein, dass der Kurs bisweilen noch bei 2 ist oder bei 3 ist, wild hin und her gejubelt wird in der Hoffnung, naja, dass er da doch noch irgendwie ein Wert sein könnte, wenn das Gericht dann irgendwann doch mal anders entscheidet. Fakt ist, die Aktien sind wertlos mit Ansage. Und das hat also nichts mit Geldanlage oder antizyklischer Spekulation zu tun, wenn man jetzt Warta-Aktien kauft, sondern es ist pure Zockerei. Das ist also so, als wenn du eine heiße Kartoffel kriegst, die nicht die Finger verbrennen willst und ganz schnell einen findest, dem du die Kartoffel weiterreichen kannst, der dir dafür halt ein bisschen mehr Geld gibt, als du selber bezahlt hast. Das ist eine Thema. Das andere Thema, das ist eher perspektivisch, politisch. Man muss schauen, dass man dieses gut gemeinte Gesetz dergestalt modifiziert, dass es eben nicht in schlechter Absicht dazu genutzt werden kann, Kleinaktionäre, Streubesitzaktionäre kalt zu enteignen. Denn wenn es diese Möglichkeit des Staruk gibt, dann ist das ja unter Umständen auch eine gewisse Motivation, dass sich Großaktionäre eventuell sogar im Verbund mit Vorständen überlegen, ach, also wir müssten das Unternehmen eigentlich irgendwie sanieren, wir müssten jetzt eine Kapitalerhöhung machen, mit dem Hut rumgehen, Bezugsrechtskapitalerhöhung, aber man unterlässt das einfach und man lässt das Unternehmen weiter in eine Krise schlittern, weil man weiß, irgendwann wird die Krise so bedrohlich, dass man Staruk ziehen kann und dann, naja, wenn man ja ohnehin bereit war, Geld zu investieren, kann man das tun, kann die anderen dann rausdrängen, eben ohne, dass es irgendeine Wertaufholung gibt. Also noch einmal, es geht nicht darum, dass man sagt, also die Warta-Aktionäre, die dürfen jetzt hier kein Geld verlieren. Oh, natürlich dürfen die Geld verlieren, weil sie haben auf ein Unternehmen gesetzt, was eben ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat. Das passiert eben auch, ne? Das ist auch Unternehmertum. Das gehört auch dazu. Bei diesen ganzen glanzvollen Stories wollen wir auch nicht vergessen, es geht häufig eben auch in die andere Richtung. Und eigentlich wäre das Unternehmen fertig, eigentlich wäre das Unternehmen Fratze. So, und normalerweise ist es gerecht, dass Aktionäre dann hier ihr Geld verloren hätten. Und wenn es dann in die Insolvenz geht, dann hätte man ein bisschen was aus der Insolvenzmasse, am Ende vielleicht so eine kleine Restzahlung. Aber es geht jetzt darum, das sind ja Werte, für die auch andere bereit sind zu bezahlen. Und dann ist es so, wie man ja auch eine Insolvenzquote bekommt, ganz am Ende, als allerletzter, als Aktionär, dass man hier an der Wertaufholung beteiligt werden muss. Und dafür muss der Gesetzgeber sorgen, dass an dieser Stelle das Gesetz entsprechend modifiziert wird. Denn sonst haben wir wirklich ein Damoklesschwert über deutschen Unternehmen, also gerade über den Small Caps, denen es ja sowieso als Anlagesegment nicht so gut geht. Wenn du also gar nicht mehr antizyklisch investieren kannst, wenn du nicht sagen kannst, ja, oh, die hat gerade mal schwere Zeit, ein bisschen Schieflage, aber da ist Substanz, die Produkte sind gut, die Leute sind gut, und wenn das irgendwie zusammengehalten wird, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen Geld nachschießt und alle mithelfen, dann kann das in 5 Jahren wieder glänzend dastehen. Ja, kannst du eben nicht, weil du musst rechnen, die ziehen die Starro-Karte und dann guckst du als Streubesitzaktionär mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
Genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay, Warta, die Milch ist verleppert, da jammer nicht mehr drüber, vielleicht kommt man nicht drum rum, aber diese Blaupause, die jetzt angewandt wird, da muss man halt überleben, wirklich als zukünftiger Aktionär, um welche Aktien habe ich vielleicht lieber einen Bogen, weil ich sehe, das hat einmal funktioniert, das hat bei Leonie schon zweimal funktioniert, da ist natürlich die Frage, nicht nur das ganze Risiko, was du gerade angesprochen hast, unternehmerisches Risiko, denen geht es nicht gut, vielleicht kommen die Produkte doch nicht so gut an, vielleicht haben sie Probleme mit der Bank, sondern und über uns kreist dann immer noch der Geier, der dann auch noch zuschlagen kann. Heißt es dann vielleicht insgesamt, dass du glaubst, dass Small Caps in Deutschland noch unattraktiver werden könnten, weil einfach diese Angst dann doch plötzlich im Raum steht?
Ja, ich meine, wir haben ja ohnehin schon genügend Themen, die bei kleinen und mittleren Unternehmen dafür sorgen, dass das wirtschaftliche Leben nicht unbedingt mehr Spaß macht. Ja, also beim produzierenden Gewerbe ist halt Energie ein Riesenthema. Dann insgesamt alles, was mit Regulierung zu tun hat. Ja, also es wird ja in Brüssel sehr, sehr viel ersonnen, auch was diese ganzen Fragebögen jetzt angeht, rund um ESG. Da hat ja selbst der Spiegel, der ja nun libertärer Umtriebe unverdächtig ist, geschrieben, es handle sich um ein irres Klimaquiz. Ja, es ist eine ungeheure Belastung für Unternehmen. Man sagt selber in der Regierung, na ja, das ist kein gutes Gesetz, aber wir müssen es halt umsetzen, weil es wurde in Brüssel beschlossen, also als wenn das so über uns hereinbricht wie ein Unwetter und wenn es nicht möglich wäre, mit demokratischen Mitteln demokratische Gesetze auch wieder aufzubohren, aber es mangelt am Willen. Also die haben es sowieso schon schwer, weil diese ganze Regulierung für Großunternehmen in Stabsabteilungen, ja, das kommt halt noch oben drauf, das kriegen die gewuppt, aber für kleine Unternehmen ist das schwierig. Das lastet dann auf den Margen, wenn das nicht weitergegeben werden kann. Das macht alles noch komplexer. Also die haben es ohnehin nicht leicht. Ja, und dann kommt eben aus Börsensicht noch sowas dazu, dass man wirklich als Anleger Angst haben muss, wenn es da mal in eine schwierige Situation geht. Und wenn du dann, ja, sagen wir mal, böswillige Großaktionäre und Investoren hast, dann wirst du unter Umständen unter dem Deckmantel der Unternehmensstabilisierung kalt enteignet. Du verlierst nicht nur Geld, was als Aktionär nun mal vorkommt, sondern man nimmt dir die Chance auf Wertaufholung, während andere diese Chance haben. Und das ist eben das Unanständige dabei. Und das ist auch irgendwo dieser Verstoß gegen alles, was mit Gerechtigkeit und Gleichbehandlung zu tun hat. Und dann insbesondere, also im Fall Warta kommt ja noch hinzu, dass derjenige, der jetzt also nachschießen darf, nämlich Herr Theuner, ja vorher schon sehr, sehr gut verdient hat, denn das Unternehmen hat ja Dividenden gezahlt zu einer Zeit, wo es besser beraten wäre, das Geld im Unternehmen zu halten und die Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren, statt sich dermaßen mit Schulden zu beladen. Ja, ausgerechnet dieser Herr Theuner, der auch noch langjähriges Aufsichtsratsmitglied ist und all das abgesegnet hat, der darf jetzt für am Ende relativ wenig Geld, weil da auch noch eine Immobilie mit eingebracht wird in den ganzen Deal, die Wertaufholung haben und hat dann hinterher einen sehr, sehr großen Anteil. Da hat man schon ein bisschen die Faust in der Tasche, ja.
Jetzt übernehme ich mal kurz eine Position, die ich nicht ganz so einfach für mich nehme, aber ich tue es trotzdem, weil irgendwie muss ich mal tun. Ja, aber wenn man das nicht tun würde, würde die Unternehmung ja vielleicht komplett gegen die Wand fahren und wir würden unglaublich viele Arbeitsplätze verlieren. Und ich glaube, das ist jetzt das Damoklesschwert. Ja, ist es da, aber wir haben halt zwei Seiten der Medaille. Gehen wir den klassischen Weg und so ein Unternehmen geht wirklich in die Insolvenz, ja, dann kriegt jeder Eigentümer am Schluss, wenn was übrig bleibt, noch ein bisschen was. Aber Arbeitsplätze sind dann einfach weg. Und den Weg, den wir jetzt gehen, dann sagt man ganz klar, die Arbeitsplätze bleiben vorhanden. Sicher auch kein schönes Arbeiten erstmal weichen, aber die Kleinaktionäre fallen weg. Was für ein dritter Weg wäre noch gegeben? Eine allgemeine Kapitalerhöhung und hoffen, dass genug zusammenkommt? Einfach mal deine Meinung dazu?
Also ich meine, es ist ja zunächst mal sehr positiv, dass Verhandlungen geführt worden sind, dass die Gläubigerbanken bereit sind, auf einen Teil ihrer Forderungen zu verzichten und das durch so eine virtuelle Partizipation zu ersetzen. Es ist ja auch grundsätzlich gut, dass Herr Theuner bereit ist, Geld einzubezahlen und es ist ja auch fein, dass mit Porsche ein strategischer Investor gefunden ist, der auch Geld bezahlen will. Das ist alles fein, das könnte man ja alles genauso durchziehen, nur dass man eben vorher sagt, es gibt ein entsprechendes Bezugsrecht für alle Aktionäre und das Bezugsrecht kann man wahrnehmen und wenn diese Bezugsrechte, kann ja sein, dass es nicht attraktiv ist, was da beschlossen wird und dass Leute dann sagen, na ja, also schlechtem Geld will ich nicht Gutes hinterherwerfen, dass Bezugsrechte nicht ausgeübt werden. Das sind dann die Bezugsrechte, die von Porsche übernommen werden könnten. Dann könnte Porsche entsprechend einsteigen. Der Prozess ist, hört sich jetzt etwas aufwendiger an, aber ich bedenke, dass das Gericht ja auch ein paar Monate braucht für die Prüfung. Naja, so viel langsamer wäre es nicht. Das krankt momentan an einem Fall, warum man das so nicht ganz einfach durchziehen kann. Denn für eine solche Bezugsrechtskapitalerhöhung, die größer ist als 8 beziehungsweise dann 16 Millionen Euro, und wir reden hier über viel, viel mehr Geld, bräuchte man einen Wertpapierprospekt. Der, weil ja eben die Jahresabschlüsse entsprechend verzögert ist, nicht erstellt werden könnte. Das heißt, wir bräuchten also da eine Ausnahme von der Prospektverordnung beziehungsweise generell von den Regularien, die im Zusammenhang mit Bezugsrechtskapitalerhöhung normalerweise anfallen. Dass man hier sagt, also klar, es ist ein geregelten Prozess normalerweise, aber in diesem speziellen Fall müssen wir das Gleichbehandlungsrecht der Aktionäre, das Partizipationsrecht auch der Streubesitzaktionäre höher einstufen als diesen technischen Prozess der Dokumentation. Wer da in dieser Situation Geld reingibt, der muss einfach wissen, was er tut und hat dann hinterher keine Möglichkeit, da entsprechend zu klagen.
Und vor allem, weil ja mehr und mehr die Richtung auch gezeigt wird, wir müssen selber vorsorgen fürs Alter. Natürlich, wer jetzt nur in eine Aktie investiert, der hat es vielleicht auch nicht ganz richtig gemacht, aber nichtsdestotrotz muss man auch diejenigen sehen, die hier nicht jeder spekuliert mit Aktien, weil immer, wenn man mit Leuten, die sich nicht mit Aktien beschäftigen, sich unterhält, heißt es immer, ja, die Spekulanten, nein, viele sind einfach, die wollen genau nicht spekulieren, deswegen legen sie langfristig ein in verschiedenste Aktien. Wenn dann sowas unvorhergesehen einfach wegbricht, kann das auch durchaus unvorteilhaft sein, sagen wir es doch mal so.
Ja, und es ist ja jetzt schon immer so, ne? Also wir kriegen ja momentan doch häufiger Nachrichten, dass Unternehmen Prognosen deutlich runternehmen müssen, dass sie irgendwie ins Schlingern geraten, dass Schulden im Spiel sind. Und ich muss sagen, also bin mit vielen Investoren immer so im Kontakt und wenn man dann so eine Nachricht hingeschickt bekommt, der und der hat gerade Probleme, Gewinnwarnung hier, ne? Und dann siehst du so, naja, da ist vielleicht so ein starker Investor und noch irgendwo ein starker industrieller Partner mit dabei, ist meine Standardantwort immer Staruk incoming, ja. Und das ist halt so ein Risiko und das schürt Misstrauen. Du kannst jetzt sagen, ja, warte, komm, das ist jetzt so ein Einzelfall, auch Leonie war so ein Einzelfall, ja, ist alles gut, aber es schürt Misstrauen und das dient halt einfach nicht der Aktienkultur. Es fügt sich ein in so eine ganze Reihe von Maßnahmen, die der Aktienkultur tendenziell schaden, weil sie die Rechte von Streubesitzaktionären beschneiden. Die virtuelle Hauptversammlung, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist auch so ein Thema, dass ich wirklich Aktionäre ausschließen kann von der physischen Teilnahme. Also ich finde ja großartig, wenn das Hybrid läuft, wenn ich als Aktionär das Wahlrecht habe, entweder dahin zu daggeln oder ganz, ganz entspannt alles online zu machen. Nee, aber der Gesetzgeber hat eben nicht den wirklichen Rahmen für die hybride Hauptversammlung definiert, sondern vor allem neben die Präsenz-HV diese rein virtuelle HV gestellt, die wirklich ja darauf hinausläuft, dass ein Unternehmen anordnen kann, Aktionäre und Aktionärsvertreter müssen draußen bleiben. Und da fehlt natürlich was an Dynamik, da fehlen Möglichkeiten, eine Hauptversammlung auch entsprechend zu beeinflussen. Und das ist immens schwierig. Ein anderes Thema war das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Da haben wir die Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss im genehmigten Kapital, da waren es früher 10%, das ist jetzt auf 20% angehoben worden. Ist auch so eine Kiste, wo ich momentan ganz froh bin, dass Unternehmen von Investorenseite institutionell häufig signalisiert bekommen, nee, tragen wir nicht mit, wollen wir nicht, aber auch da hat der Gesetzgeber mal wieder nichts für die Aktienkultur getan. Und wir müssen eben echt aufpassen, dass unterhalb der DAX- und MDAX-Liga wir nicht so eine komplette Erosion unserer Börsenlandschaft haben, dergestalt, dass die guten Unternehmen, die schlecht gepreist sind, weil sie geringe Bewertungen hier an diesem unterentwickelten Kapitalmarkt nur erreichen, dass die weggekauft werden von Private Equity, wie zuletzt ein Encavis oder das Übernahmeangebot von der Stemmer Imaging, was gerade läuft, dass wir dazu viel Bodensatz haben, der im schlechtesten Fall teilweise durch Staruk disruptiert wird. Und dazwischen, ja, hast du so eine amorphe Masse von Unternehmen, die wabern so vor sich hin. Und Nachschub hast du halt auch kaum noch, denn die IPO-Tätigkeit ist zum Erliegen gekommen und eine Volkswirtschaft, deren Kapitalmarkt so bräsig, so träge, so unterentwickelt ist, die kann sich auch insgesamt nicht erfolgreich entwickeln.
Ich würde mal sagen, genau das lassen wir einfach als Statement am Schluss stehen. Vielen Dank, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast, um das Gespräch heute zu führen. Ich finde es unglaublich interessant. Vor allem, ja, Warta ist jetzt jedem schon bewusst, aber einfach auch sich überlegen für die Zukunft, ob das auch noch einer meiner Checkboxen sein sollte für die Entscheidung, kaufe ich eine Aktie, ja oder nein? Sehe ich Staruk als Gefahr als Investor für mich, ja oder nein? Haken oder kein Haken? Christian, Grüße nach Berlin und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.